Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist soweit, ein weiterer Clubkultur-Podcast mit mir, Crazy Sonic, wartet auf euch. Ich nehme mal an, ihr habt das wunderschöne Wetter genossen. Es ist zwar viel zu trocken, wenn ich das aus der Weinliebhaber-Sicht sagen darf, aber genau in dieser Woche dürfte uns ja Abkühlung und Regen blühen. Genau nämlich dann, wenn in Wien die ESC-Woche startet und die Vivinum mit den 100.000 Side-Events. Ja, man kann sich's nicht aussuchen. Dafür hatten alle jene, die Feste anlässlich des 1. Mai und auch das Fest der Freude besucht hatten, Wetterglück. Es war überall wunderschön. Viele Leute und auch einige witzige Aktionen, wie etwa jene von Bundespräsident Van der Bellen gemeinsam mit DJ Anna Ulrich. Da sieht man also, dass ein modernes Social-Media-Team wohl dahinter steckt. Wäre da nicht immer wieder einige komische Störaktionen, aber ich bin kein politischer Podcast, deswegen komme ich gleich zur Sache. Es ist, wie schon erwähnt, die ESC-Woche in Wien und die wird heuer weniger eine klassische Eventreihe als ein temporärer Ausnahmezustand mit Glitzer, Sicherheitszonen und wirklich vielen Menschen in wahrscheinlich bunten und schrillen Outfits sein. Die Stadt versucht sich dabei gleichzeitig als Pop-Metropole-Fanzone, Hochsicherheitsbereich, Achtung, lasst eure Taschen zu Hause und riesige Open-Air-Party. Ein sehr österreichischer Spagat, also zwischen Sachertorte und Nebelmaschine. Der zentrale Treffpunkt wird das offizielle Eurovision Village am Rathausplatz. Dort gibt es ja vom 10. bis 17. Mai Gratisprogramm, Public Viewing, Live-Acts, Karaoke, Fanaktionen und ziemlich durchgehenden ESC-Betrieb. Die Stadt erwartet ja hunderttausende Besucher, inklusive teurer Hotelpreise, plus Vivinum. Das war ja noch nicht abzusehen vor 2 Jahren. Ja, und man hört aber aus oder hinter verschlossener Hand, dass sich die Hotellerie, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert hat. Die ganz hohen Preise gehen nicht so auf, wie man das erhofft hat. Der eigentliche Party-Hub der Woche ist aber dann auch noch der Euroclub, der diesmal im Praterdom stattfindet. Dort laufen bis 16. Mai die offiziellen Aftershow-Partys mit unterschiedlichen Mottos, Livestreams, der Halbfinale und des Finales, dann natürlich nationalen und internationalen DJs, ESC-Legenden und Delegationen aus ganz Europa. Ja, parallel dazu verwandelt sich dann auch noch das Wien-Museum in ein Eurofan-Haus mit Talks, Panels, Interviews und Fan-Community-Programm. Also quasi die intellektuellere Variante des ESC-Kosmos, falls jemand zwischen 2 Glitter-Cocktails plötzlich Sehnsucht nach Diskurs verspürt. Musikalisch wird die Woche natürlich extrem breit. Es gibt klassische Eurovision Song Contest Partys, Pop-House, queere Clubnächte, 90er-Nostalgie und natürlich jede Menge halb ironisch, halb religiös zelebrierte ESC-Hymnen. Dazu fahren viele Wiener Clubs Sonderprogramme, weil ja plötzlich ganz Europa in der Stadt steht, glaubt man halt oder hofft man, und Menschen aus Schweden um 4 Uhr früh auf einer Donaukanalterrasse Euphoria grölen wollen. Wer weiß, ob das eintritt. Ja, wie schon vorher erwähnt, ist aber leider auch die Stimmung ein bisschen politisch aufgeladen. Wegen der Teilnahme Israels gibt es ja einige Boykotte. Angekündigte Demonstrationen, den Vorgeschmack gab es ja schon, wie angekündigt, letztes Wochenende, und massive Sicherheitsmaßnahmen rund um Stadtteile, Rathausplatz und Fanzonen. Der ESC bleibt eben eine der wenigen Veranstaltungen, bei denen europäische Popkultur, Geopolitik ja und auch das Eskalationspotenzial völlig selbstverständlich ineinanderlaufen. Kurz zusammengefasst, Wien bekommt in dieser Woche eine Art Parallelrealität. Viele Touristen mit Aperol und Fähnchen am Rathausplatz tagsüber, Nachtsdelegationen, Fans, DJs und wahrscheinlich einige übermüdete Medienmenschen zwischen Stadthalle Prater, Innenstadt und Praterdom. Ja, aber es ist, glaube ich, wichtig für die Stadt und sie versucht ja auch so zu tun, als wäre dieser Wahnsinn vollkommen normal. Freuen dürfen sich auf jeden Fall wahrscheinlich alle Clubs, denn ich gehe davon aus, dass diese Woche alles voll sein wird. Ja, 30 Jahre ist das Wiener Techno-Café alt. Die drei Jahrzehnte eines Formats, das irgendwann mal aufgehört hat, bloß eine Veranstaltung zu sein und quasi eigentlich nach so langer Zeit auch schon längst Teil der kulturellen DNA der Stadt geworden ist. Eigentlich wollte ich ja mit Sandra diese Woche sprechen. Es gab aber eine kurzfristige Verschiebung. Wir werden das nachholen. Was man sagen kann, die ersten zwei Ausgaben sind bereits abgespielt und ja, die Schlangen waren lang und ich glaube, das wird in dieser Jubiläumssaison auch nicht aufhören, wenn das Wetter mitspielt natürlich. Und diese Woche gab es ja dann auch den einen oder anderen Rückschlag für die Open-Air-Veranstalter. Albert und Dina hat ebenfalls eröffnet am Mittwoch auf der Albertina-Pastei. Die Schlange ging angeblich bis weit hinter das Ritlitschka-Denkmal zurück. Ja, und so geht es dann auch weiter. Alles, was auf der Donauinsel Open Air und sonst irgendwie läuft, Techno am Wasser, Techno hier, Techno da, das läuft ausgezeichnet. Ein bisschen hinten nach hinken dabei, nur leider die Clubs Indoor. Da spürt man einfach momentan, dass das Weggehverhalten sich weiterhin radikal ändert. Und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht so schnell zum Positiven wenden. Das ist dann auch der Grund dafür, dass einige Clubs zusperren. Und damit eigentlich der ernste, traurige Main-Teil meines Podcasts heute. Denn ich habe es ja schon öfters angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Sebastian Basti, der letzte Betreiber der Pratersauna, hat doch den Weg zu mir gefunden, um über das ja ein bisschen still und heimliche, traurige Ende der Pratersauna hier noch einmal mit mir zu sprechen. Wir wissen ja alle, bereits im Dezember hat der Club für immer seine Pforten geschlossen. Also vorerst für immer, wir wissen es natürlich nicht. Wenn man von meinen lustigen Aprilscherzen absieht, wo ich ja prognostiziert habe, dass es vielleicht mal ein Tagescafé gibt. De facto gibt es noch keine Aussagen, was mit der Sauna passiert. Wir wissen ja leider auch, dass derzeit dort das Immobiliar und das Interieur verwüstet ist. Und wir wissen auch, dass die Protagonisten, die da zum Schluss beteiligt waren, sich nicht gerade wohlgesonnen waren. Was da dahinter steckt und wie es eventuell noch weitergehen könnte und vor allem, was der letzte Betreiber Basti da dazu zu sagen hat, das möchte ich heute erörtern mit euch.
Ja, Sebastian, ein paar Anläufe haben wir gebraucht, aber jetzt bist du wieder da. Servus.
Hallo.
Stammgast quasi.
Ja, sozusagen.
Aber nicht immer aus freudigem Anlass. Leider. Diesmal ist es kein besonders freudiger Anlass. Wir haben ja schon oft darüber berichtet. Die Pratersauna musste ja im Dezember schließen. Wie weh tut dir das eigentlich heute noch?
Ja, war ein großes Traumprojekt von mir. Tut natürlich sehr weh. Ist für die Stadt schade, ist für viele Leute schade, die gern feiern gehen. Und ist auch finanziell für einige Menschen schade, die da um ihr Geld umgefallen sind. Also im Großen und Ganzen äußerst schmerzhaft.
Mhm. Es wurde ja auch viel medial berichtet. Lustigerweise hat als erstes ein Medium, das bei mir direkt beheimatet ist, das Medium Zwischenbrücken begonnen, darüber zu berichten. Und die Sache ist ja relativ kompliziert. Du bist ja damals reingegangen und hast mit einer Firma einen Vertrag abgeschlossen. Welche Firma war am Ende dein rechtlicher Betriebsvehikel? Bist du eben selbst als Unternehmer eingemietet gewesen oder warst du über eine GmbH drin?
Ich war da über eine GmbH drin. Das ist, glaube ich, bekannt, die Brata Nostra.
Mhm. Genau. Genau. Also wenn man jetzt diese Kette Eigentümerin, dann gab es diese berühmte RHC Invest, die ja Martin Hohr gehört, richtig?
Das ist richtig.
Gehört hat, schaut mal. Und dann eben die Brata Nostra, ernst nimmt. Wer war dann für dich faktisch dein Vertragspartner und wer ist eigentlich dann sozusagen faktisch dein Gegner jetzt, wenn man es jetzt runterbricht?
Naja, wir haben einen Untermietvertrag gehabt, also die Brata Nostra mit der RHC Invest. Und die RHC Invest war der Hauptmieter der Brata Sauna.
Und eigentlich auch des ganzen Gebäudes, oder?
Also, das ist richtig, ja.
Welche Summe hast du dann eigentlich monatlich tatsächlich überwiesen und an wen genau? Darfst du das sagen jetzt schon?
Ich glaube, ich darf das sagen, ja. Auf jeden Fall nie genug. Also man muss schon sagen, dass das, dass das betriebswirtschaftlich äußerst schwierig darzustellen war. Die Mietsumme der Bratasauna ist sehr hoch gewesen. Und das war betriebswirtschaftlich tatsächlich nicht wirklich umzusetzen. Und ja, der Vertragspartner ist der, an dem man zahlt natürlich.
Gehören du das Gebäude ja einer Treuhand, richtig?
Ja, richtig. Der Verena Töni GmbH.
Das ist quasi die Familie, der das noch gehört. Und das verwaltet ein bekannter Immobilienmensch, der ja das auch schon früher, da am Anfang glaube ich sogar noch gemeinsam mit der alten Bratasauna gemacht hat. Der ist also sozusagen ganz außen vor gestanden, wenn man das dann richtig
sagt. Der macht. Ist da ganz außen vor gestanden, ja.
An welchem Punkt hast du dann eigentlich gemerkt, das ist jetzt so kein ganz normaler Clubbetrieb mehr, sondern das ist oder wird ein juristisches Dauziehen, so ein bisschen?
Ja, eigentlich so, ich würde sagen im Mai 2025, also die Gespräche, ob ich das mache oder nicht, haben ja im Dezember 2024 stattgefunden, November, Dezember 2024. Und im Mai habe ich dann gemerkt, dass es da schon Brösel gab und gibt. Und das nicht mehr so das Gelbe vom Ei war.
Hast du irgendwann erfahren oder Beleg bekommen, ob deine Zahlungen bei der Eigentümerseite auch angekommen sind? Weil wir haben ja gerade besprochen, zwischen dir und der Tönicke GmbH stand ja eben die RHC Invest. Und das haben ja auch einige Medien berichtet, eben schon vor einigen Wochen, / Monaten, dass da ja behauptet wurde, dass das Geld dann irgendwo versickert ist.
Ja, das war wohl auch so. Tatsächlich befanden sich die RHC Invest und der Eigentümer in einem Mietzinsminderungsstreitverfahren. Mhm. Mich hat der Eigentümer dann irgendwann kontaktiert und mir gesagt, hallo, was machst du da eigentlich? Wer bist du? Was tust du da? Und was glaubst du, wie das jetzt hier weitergeht? Und in diesem Zuge wurde mir dann auch von ihm berichtet, dass da eben scheinbar am Anfang Teilzahlungen ankamen und irgendwann dann gar nichts mehr. Mhm.
Bist du dann zur RHC Invest gegangen und hast gesagt, was ist da los? Ich meine, weil das bremst ja nicht. Wir wissen ja alle, das ist ja auch berichtet worden, irgendwann lässt ja dann auch der Enthusiasmus nach, man will nichts mehr investieren, man steht irgendwo dazwischen, zwischen zwei sich duellierenden Firmen sozusagen?
Ja, genau. Ich wurde da ziemlich zum Spielball gemacht. Und ja, das mit dem Investieren ist ein Riesenthema. Das war von Anfang an ein Riesenproblem. Ob der ganzen Konstellation und einiger Unklarheiten war das sehr schwierig, Partner zu gewinnen und oder Geld aufzubauen. Also im Großen und Ganzen natürlich, dass das fährt dann da rein, das bremst die Motivation und man ist ständig mit was anderem beschäftigt, wie sich darauf konzentrieren zu können, das Ganze zu gestalten und zu kuratieren. Mhm.
Ab wann gab es dann eigentlich dann so Rückstände, Stundungen oder kam dann auch, ich meine, die Erfahrung teile ich ja wahrscheinlich mit dir, diese berühmten, ja, wir klären das später.
Ja, ich würde sagen, eine Mischung aus allem. Also ein berühmtes ja, wir klären das später. Ein berühmtes, also sagen wir es mal so, man kann mit Geld ja theoretisch alles lösen. Mhm. Wenn die Bratasauna wirtschaftlich super funktioniert hätte, hätte man alle Mietrückstände, die es jemals gegeben hätte, bedienen können. Und das war natürlich die ganze Zeit ein Drama.
Wurde auch eigentlich über die Höhe der Pacht gestritten? Denn man muss ja auch dazu sagen, wenn man das Gebäude sieht, da geht es ja einerseits natürlich um wahnsinnig viel Betriebskosten, gehe ich mal davon aus. Dann wahrscheinlich Indexanpassungen, Altlasten und natürlich auch Instandsetzungen. Weil das Ding wurde ja schon 2016, das hat man ja damals auch gewusst, als es Martin Ho übernommen hat, hätten ja die alten Betreiber das niemals weiterführen können. Da musste ja einiges investiert werden. Und ich glaube, das Haus ist schon ein bisschen eine Sparkasse, in die man immer was reinstecken muss.
Ja, das ist absolut richtig. Da gibt es definitiv einen größeren Sanierungsstau. Ich glaube, dass es auch einfach zu dem Zeitpunkt schon an der Zeit war, dass man sich vernünftig hätte zusammenreden müssen, wer da welche Investitionen tätigt. Also wir haben da teilweise Löcher am Dach geflickt, damit es nicht mehr reinregnet. Da gab es schon einiges an notwendigen Investitionen, die da nicht mehr getätigt wurden.
Du hast ja wahrscheinlich, gehe ich davon aus, sehr viel selbst reingesteckt aus deinem Privatvermögen.
Ja, leider einiges.
Mhm. Und dann kam der nächste Punkt, das war ja schon lange im Raum, dass es da eine Räumungsklage seitens der Tönicke GmbH gegen die RHC Invest, die ja vorher viele Namen hatte, oder?
Ja.
Die Namen haben gewechselt. Wann hast du eigentlich erstmals von dieser Räumungsklage erfahren und von wem?
Tatsächlich im April 2025. Und von wem? Indem ich einen Brief bekommen habe, von dem Anwalt des Eigentümers.
Mhm. Bist du da mit dem Eigentümer in Kontakt getreten?
Ich bin auch mit dem Eigentümer in Kontakt getreten, habe versucht, zwischen der RHC Invest und dem Eigentümer zu mediatieren und irgendwie noch eine Lösung auszuarbeiten, wie man sich da einigen kann. Das war aber leider zu dem Zeitpunkt schon so verworfen, dass da keine Lösung mehr möglich war.
Also das heißt Verfeindung zwischen denen.
Genau.
Das heißt, du bist nicht eingezogen, obwohl schon eine Räumungsklage im Raum stand. Das heißt, das hatte ich erst später eingeholt.
Das wäre ja ziemlich verrückt.
Das wäre verrückt. Welche Zusagen hast du dann bekommen, dass das gelöst wird? Und von wem? Hat das die RHC gemacht?
Ja, da gab es auf jeden Fall immer eine Zuversicht, dass man eine Lösung dazu findet. Das hat sich dann wohl ein wenig im Sand verlaufen.
Okay. Ja, und dann der traurige Moment. Im Dezember haben die Gerüchte ja dann zugenommen. Man hat gehört, die Pratersauna muss zusperren. Du hast mir ja auch persönlich noch gesagt, naja, das ist jetzt einmal eine Pause. Du kannst dich sicher noch erinnern. Was war da eine Auslöser? Gibt es denn überhaupt für die Schließung Mitte Dezember? War das dann Räumungsdruck, Cashflow, Sicherheit?
Ja, es waren, glaube ich, eine Kombination aus vielen Dingen zusammen. Erstens natürlich der Räumungsdruck. Wenn man nicht weiß, wann man da rausfliegt, kann man Veranstaltungen ja nicht mehr verkaufen. Das heißt, ab irgendeinem Punkt, also das begann ungefähr im Oktober, sah ich mich dann damit konfrontiert, sage ich jetzt Veranstaltern noch Sachen zu oder nicht, weil tatsächlich man verlangt von denen Anzahlungen, die machen teure Bookings und dann hat man die Location nicht mehr, das wäre ganz offensichtlicher Betrug gewesen und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon viele Leute in eine Situation mit reingezogen, an der sie nicht selbst schuld waren und die ich habe kommen sehen müssen und da wollte ich einfach nicht mehr weitermachen, das war ein wichtiger Punkt. Der weitere Punkt war natürlich auch das nicht endende Cashflow-Problem aufgrund nicht zu findender Investoren oder frischem Geld. Und tatsächlich muss man auch sagen, also der Anfang der Pratersauna, wir haben ja im März aufgesperrt oder Ende Februar, der Anfang war wirklich schwierig. Die ersten 3 Monate haben sich sehr schwierig gestaltet. Die Leute waren sehr, sehr skeptisch. Das war finanziell äußerst bedrängend. Im Sommer wurde das dann richtig gut. Die Pratersauna ist ja auch ein Outdoor-Ort, also man kann da ja Outdoor super veranstalten. Mhm. Wir hatten im Sommer wirklich 2 sehr, sehr gute Monate. Da sah das kurz so aus, wie wenn wir das schaffen können. Und dann kam der Herbst. Der Herbst war dann wieder ein bisschen schwierig und der Dezember tatsächlich ganz gut gebucht. Da war aber das Team auch schon so desillusioniert und kaputt gespielt, dass es eher schlecht funktioniert hat, man hohe Kosten hatte und die Umsätze nicht mehr gut erzielt werden konnten.
Man hat ja auch gehört, es hat die Heizung nicht mehr funktioniert. Es hat ja auch im Sommer keine Klimaanlage mehr gegeben. Die gab es ja früher auch. Was ist da gewesen, dass man nicht mehr heizen konnte?
Die Frage kann ich nicht so ganz beantworten. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus schlechter Servicierung und technischen Problemen. Tatsächlich muss ich sagen, glaube ich, braucht ein Club eigentlich gar keine Heizung. Wenn genug Leute kommen, wird es eh heiß genug. Und ist auch gut zum Stromsparen, wenn man das gar nicht hat.
Ja, aber man merkt es auch manchmal, es kann auch schon ganz schön kalt werden. Heuer, der Winter war nicht ohne.
Das
heißt, es waren schon einige Rechnungen offen und natürlich kam da dann auch dieser Desillusionierungsdruck, wie du es bezeichnet hast. Das heißt, das Team, du warst ja einmal mit deinem sympathischen Team oder mit Teilen deines Teams natürlich, das hat sich jetzt quasi wieder in alle Winde zerstreut.
Das hat sich in alle Winde zerstreut, genau. Die Mitarbeiter haben ja genauso auf Gehälter gewartet. Für einige war das leichter wie für andere. Dann sind noch einige Leute natürlich schon im Laufe des Prozesses gegangen oder mussten gehen, weil sie sich das einfach nicht leisten konnten, was auch völlig verständlich ist. Ein paar haben da länger durchgehalten und ja, da gibt es natürlich jetzt auch einen argen Groll gegen mich, verständlicherweise. Niemand mag auf sein Geld warten.
Mhm. Bist du der Lösung dieser Probleme nahe gekommen? Sprich, haben die meisten jetzt ihres bekommen? Oder?
Ja, also ich würde sagen, wenn man das so zusammenfassen kann, die zwei größten Positionen, die um Geld umgefallen sind, waren ÖGK und Finanzamt. Die Mitarbeiter kriegen ja ihr Geld aus dem Insolvenzentgeltfonds. Das heißt, die haben da jetzt auch sehr lange gewartet, aber so wie ich gehört habe, sind da jetzt auch erste Teile schon geflossen oder schon erst. Mhm. Genau. Und bei den Artists, glaube ich, haben wir noch ziemlich die Kurve gekriegt am Ende. Da haben, glaube ich, denke ich, weniger Leute durch die Finger geschaut. Oder mir sind eigentlich keine mehr bekannt, die da um Geld umgefallen werden.
Ja, tatsächlich. Mir auch nicht jetzt in der Sekunde. Du hast es jetzt ja auch schon angesprochen. Die Prater Nostra ist dann, wenn ich richtig recherchiert habe, am 21.01. in die Insolvenz.
So ist es.
Schrägstrich, ist es Konkurs?
Ja, genau.
Konkurs gegangen. War das dann für dich unvermeidbar?
Das war definitiv unvermeidbar. Das lag auch an ziemlich vielen Faktoren. Also man muss dazu auch mal sagen, die ganze Clublandschaft ist ein ziemlich hartes Business. Mhm. Man hat da mit argen Leuten teilweise zu tun. Es gab auch von der Prater Nostra viele gestellte Rechnungen an Veranstalter, die aus Gründen, die mir unverständlich sind, nicht beglichen wurden, bestritten wurden, nicht gezahlt wurden. Das hat natürlich alles im Cashflow noch weniger gut getan. Und da laufen schon viele Leute rum, die ein sehr oft drogeninduziertes Ego haben. Sehr viele reden, so tun, als hätten sie das alles erfunden. Und am Ende bringen sie dir 200 Gäste. Und die Barumsätze sind für den Arsch. Das ist öfter passiert.
Mhm. Ja, die Barumsätze, glaube ich, das ist ja auch ein, da kennt man einen Podcast, wenn du bist ja auch Gastronom, das haben wir auch schon besprochen. Die Leute trinken einfach weniger. Das habt ihr wahrscheinlich auch gespürt, wo es eigentlich ein gutes Angebot gegeben hat.
Definitiv. Das ganze Thema ist sehr preissensibel oder die Zeiten aktuell sind sehr preissensibel. Also was man gespürt hat, ist, die Leute haben Lust auf Räume, wo sie sein können. Und was man ebenso gespürt hat, ist, dass niemand in einem Clubabend mehr 100, 200 Euro rausballert, so wie das vielleicht in den 90ern noch war. Das gibt's einfach nicht mehr. Die Leute schauen schon auf ihr Geld oder müssen auf ihr Geld schauen. Und dem entgegenzuwirken ist halt auch nicht einfach.
Mhm. Hast du dann eigentlich auch versucht, Prater Nostra ohne diese RHC-Kette direkt mit der Eigentümerseite weiterzuführen? Ich meine, du hast mir ja einiges erzählt, aber was du jetzt sagen magst, liegt an dir.
Das ist de facto wäre das weder möglich gewesen, noch kann man das überspringen. Ich meine, wir wissen ja, wie die Bratersonne jetzt gerade ausschaut. Was hätte man denn danach betreiben wollen?
Ja, da kommen wir noch dazu. Aber gab es Gespräche mit dem Eigentümer, dass er gemeint hat, wir können das vielleicht dann irgendwann mal wieder weiterführen? Weil das war ja auch, glaube ich, der Hintergedanke, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht so wie jetzt im Frühjahr 26 wieder weiter.
Das war ein Wunsch auf jeden Fall, den man so aber natürlich nicht umsetzen kann. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Eigentümer sehr wenig Lust darauf hat, mit einem Partner wie mir oder uns, der Prater Nostra, da weiterzuarbeiten. Und ich denke auch einfach, dass die Location jetzt nach dem dritten, vierten Angriff einfach auch für die Clubkulturlandschaft verbrannt ist.
Mhm. Ja, dann kommen wir zum nächsten, zum vielleicht letzten traurigen Punkt. Als ihr dann raus seid, und ich nehme mal an, ihr habt dann alles rausgetragen, raus, abmontiert, seid raus.
Tatsächlich sind wir am 12. glaube ich, oder 14.
Jänner.
Sind wir auch,
Dezember.
Dezember, genau, ja. Sind wir dann sehr spontan ausgezogen. Da gab es ein paar Zeitungsartikel, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen mag, woraufhin einige Kollektive, die uns da Technik, Equipment und so weiter geliehen hatten, gesagt haben, so, hallo Basti, damit wollen wir nichts zu tun haben, das interessiert uns nicht, wir holen jetzt alle unsere Sachen ab, dann standen wir da ohne Lichtanlage und so weiter und mussten quasi auch aufgeben, vielleicht war das aber auch ein guter, gezielter Todesstoß von dritter Seite. Ich weiß nicht, ob es besser geworden wäre, wenn man es noch länger rausgezögert hätte. Und ja, ich habe zum Glück, wie wir ausgezogen sind, wir haben die Location ordentlich hinterlassen, haben das alles Video und Foto dokumentiert und das haben wir auch dem Eigentümer so zukommen lassen.
Mhm. Die Anlagen, die hast du ja übernommen, oder? Dann damals.
Aber die Musikanlage? Die,
ja.
Nein, die hing da schon drin.
Aha, das heißt, die gehörte RHC.
Richtig.
Genau.
Oder wem auch immer.
Und dann habt ihr was dazu gemietet. Und ja, die Berichterstattung, die über Martin Ho manchmal geführt worden, war natürlich auch nicht helfend. Denn immer wieder haben die Leute gefragt, ist der jetzt noch dabei, ist der nicht dabei? Hat Wie war das jetzt am Schluss wirklich? Wie sehr hat er Einfluss genommen auf das Ganze?
Naja, ich glaube, er hätte sich auch gewünscht, dass er gar keinen nehmen muss. Die Frage ist schwierig zu beantworten. Hallo Basti, zahl die Miete. Tu weiter, so in die Richtung.
Okay. Okay. Habt ihr noch einen Gesprächskanal?
Nein.
Und hast du zum Eigentümer noch einen Gesprächskanal?
Mit dem hatte ich ein paar offene Punkte jetzt im Zuge der Sanierung, also Sanierung im Zuge des Konkurses. Also tatsächlich, da gab es schon einiges an offenen Fragen und wir haben uns da jetzt öfter gehört, weil er Sachen wissen wollte. Also ja, schon.
Ja, wir kommen zu diesen Sachen. Die sind eben passiert zwischen 19. und 29. Jänner, wenn man das richtig recherchiert. Man weiß es ja, glaube ich, nicht ganz genau. Es heißt offiziell schwere Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Es gibt viele, viele Fotos. Ich habe unzählige davon zugespielt bekommen. Gar nicht von dir jetzt, auch von Leuten, die da vorbeigehen, spazieren gehen, immer wieder geschaut haben, durchgeguckt haben. Das Ganze ist eine Trümmerwüste. Das kann man jetzt mal so zusammenfassen. Es schaut fürchterlich aus. Jeder, der wie ich und andere da jahrelang gefeiert haben, die müssen eigentlich die Tränen kommen, weil ja, man aus dem erkennen kann, da wollte jemand etwas zerstören. Was weißt du eigentlich jetzt gesichert und was sind nur Gerüchte? Ich meine, du musst natürlich keine Gerüchte streuen hier. Gibt es da irgendwelche Ermittlungen oder ist das Ganze, wird das irgendwo im Nebel versinken?
Ich nehme mal ganz stark an, das wird im Nebel versinken. Ich persönlich, wie gesagt, wir sind Ende Dezember ausgezogen. Ich war dann nie wieder dort. Mach da auch einen großen Bogen drum, wenn ich um den Brater fahre. Weil es noch immer mental recht schmerzlich ist, das anzuschauen. Und ja, keine Ahnung, was da geschehen ist. Ich glaube, da kann man jetzt viele Mutmaßungen anstellen, aber wissen tut das nur das wahr.
Aber wir wollen da jetzt gar keine Gerüchte streuen, da begeben wir uns auf dünnes Eis. Aber wurdest du auch befragt dazu?
Ich wurde befragt, wie ich es hinterlassen habe, allerdings auch nicht von der Polizei. Sondern eher von der Eigentümerseite und dem Anwalt des Eigentümers. Also quasi, wie hast du das zurückgestellt? Wann bist du ausgezogen? Wann warst du das letzte Mal da und so weiter? Das habe ich weitestgehend beantwortet. Und genau.
Ja, man kann ja auch ein bisschen gezielter nachfragen. Wer hatte denn nach der Schließung noch Schlüssel oder Zugangsmöglichkeiten? Du ja nicht mehr, oder?
Ich nicht mehr. Wir hatten die ganze Zeit das gleiche System. Wir hatten Schlüsseltresore, da waren die Schlüssel drin. Ich hatte nicht mal einen Privatschlüssel der Sonne. Ich verliere tatsächlich Schlüssel immer, deswegen habe ich überall Schlüsseltresore.
Ja. Und gab es Sicherheitsmaßnahmen nach der Schließung? War dafür wer zuständig? Du ja nicht mehr als Vermieter in deiner Kette oder?
Naja, ich glaube, eine abgesperrte Tür ist Sicherheitsmaßnahme genug. Ich meine, in der Bratersonne hat, glaube ich, 10 Jahre niemand eingebrochen.
Okay, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also ich glaube,
außer kleinen Diebstählen, glaube ich, gab es tatsächlich nichts. Und wurde aus deiner Sicht rechtzeitig gehandelt, um Schäden zu verhindern, vor allem Schäden dieser Art, dass man jetzt ja gar nichts mehr machen kann? Man kann ja da, man muss ja jetzt, glaube ich, ich sag 7-stellige Summen reinstecken wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, da gab es einige Schäden wirklich an der Gebäudesubstanz. Also das hat man auf den Bildern ja auch gesehen. Wie gesagt, ich war ja das selbst nicht. Ich kenne ja auch nur die Bilder. Aber so wie das ausschaut, ist das wirklich teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, aber gegen einen Teil ist man wahrscheinlich versichert und gegen einen anderen Teil wahrscheinlich nicht.
Aber es gibt konkret keine Anzeigen im Raum, außer gegen unbekannt.
Wüsste ich nicht.
Okay, und wir wissen aber immer noch, dass die andere Seite, die VIP-Seite, ja immer noch bespielt wird.
Ja.
Warum ist das eigentlich so? Hat er das so geschickt gemacht, dass das auf der einen Seite die Pratersauna quasi geräumt werden konnte und die VIP-Seite nicht?
Ich würde dazu mal sagen, jeder Geschäftsmann investiert in sein Geschäft weiter oder lässt Geschäfte laufen, die ihm etwas bringen und stößt Dinge ab, die nicht funktionieren. Das ist ja auch der Grund, warum man GmbHs gründet und Sachen aufsplittet.
Ja, aber das ist ja kein normales Abstoßen gewesen. Das war ja,
ja so das ist richtig.
Ein langsames Dahinsiechen. Beziehungsweise eben, wenn man es jetzt so unterbricht, ein finanziell nicht, eines nicht, ein Hinauszögern.
Ja, ich glaube, Für alle Beteiligten ist oder war die Bratwurst auch ein bisschen ein Prestigeprojekt. Und auch wenn man Sachen lange gemacht hat, ist es schwierig, sich zu trennen. Es ist vielleicht wie in einer Beziehung. Man merkt schon, dass es total zerbröselt, aber man will irgendwie nicht Schluss machen, weil man auch immer ein bisschen verliebt ist.
Ja, das ist natürlich traurig. Und du hast es ja gerade schon, wir haben es vorher schon thematisiert, es gab dann einen Bruch zwischen dir und deinem Vertragspartner, der aber dann auch nicht nur geschäftlich war. Wir wollten ja schon einige Interviews, Termine machen hier. Gab es auch Drohungen und Druck auf dich, wenn du redest, dann Punkte, Punkte, Punkte?
Naja, formulieren wir es mal so. Also so in der Form jetzt nicht direkt. Allerdings ist der Tonfall schon äußerst harsch. Das ist ist aber, glaube ich, auch ein bisschen üblich. Also üblich bei dem einen vielleicht mehr, beim anderen weniger. Aber tatsächlich war es eigentlich schon ab Mitte des Jahres definitiv nicht mehr freundlich miteinander. Und ich bin eigentlich ziemlich harmonieliebend. Ich tue mir da relativ schwer, angefeindet zu werden. Und ja.
Das heißt, das Ganze wird jetzt in irgendeiner Form abgewickelt und für dich war es das, oder?
Wahrscheinlich. Für mich war es das, ja. Also in der Größe und Dimension und mit diesem Kostenapparat dahinter ist das ein irrsinniger Stress. Und man muss da finanziell ganz anders aufgestellt sein, als ich das bin oder war. Also, ja. Mhm.
Also das heißt, wenn du heute auf die handelnden Personen blickst, war das ein Managementproblem, ein Moralproblem oder war es schlicht ein strukturell toxischer Deal?
Ich würde sagen, alles drei, um das kurz zu fassen. Also tatsächlich, man hätte da besser papieren müssen von Anfang an, mehr Sicherheiten schon am Anfang aufbauen. Also tatsächlich, das ist auch ein Thema. Wir haben das ja sehr, sehr schnell begonnen und man hat natürlich auch mit einer hohen Miete einen Druck, das relativ schnell zu eröffnen, weil die Kosten laufen raus, aber es kommt nichts rein. Dementsprechend war das vielleicht auch ein bisschen sehr schnell gehandelt.
Mhm. Ja, ihr habt ja dann auch, das war natürlich auch das Gesprächsthema letzten Sommer, als einige Veranstalter nachgefragt haben, ihr habt ja dann auch relativ hohe Mieten weitergegeben, die ja teilweise für Veranstalter auch recht schwer zu stemmen waren. Ist das im Nachhinein auch verständlich? Dass da nicht alle gekommen sind dann und gesagt haben, gut, wir machen was.
Das ist absolut verständlich. Also ich denke mir immer, wenn man ein Geschäft macht, ist die beste Situation, wenn alle Seiten gewinnen. Es macht ja keinen Sinn, wenn es der Venue gut geht, aber die Veranstalter machen alle einen Minus. Andererseits funktioniert es natürlich auch nicht, wenn die Veranstalter alle einen Plus machen und die Venue einen Minus. Das heißt, man muss irgendwie die Mitte finden. Und unsere Berechnung hat darauf stattgefunden, was haben wir Miete, was haben wir für Nebenkosten, welche Kosten müssen wir da umlegen. Und da waren wir tatsächlich bei dem Kostenapparat schon am sehr weit unteren Ende. Aber ich verstehe total, dass es für viele natürlich trotzdem teuer erscheint.
Mhm. Gab es auch jemals konkrete Fördergespräche mit der Stadt oder war das von Anfang an kein Thema? Ich meine, es war ja ein kompliziertes Konstrukt, haben wir schon mehrmals
Tatsächlich gesprochen. War das Thema Förderungen um Bratwurst schon völlig verbrannt.
Okay, aufgrund des Konstrukts und aufgrund gewisser...
Aufgrund auch der Vorgeschichte einfach.
Gab es auch Behördenauflagen, die dich real gebremst haben? Ich meine, da kommen wir jetzt in meine eigene Vergangenheit mit der Bratwursauna zurück. Lärm war immer ein Problem, wurde dann immer schlimmer. Betriebsanlage war auch schon ganz früher ein Problem, war jetzt am Schluss eine Zeit lang keines mehr. Ja, und dann Poolbadeanlage. Und gab es da so...
Ja, also tatsächlich muss man sagen, die Behörden in Wien haben relativ strenge Auflagen und viele... Sie waren aber niemals ungut. Sie haben uns eigentlich immer Zeit gelassen, die Dinge zu beheben, die sie beanstandet haben. Man braucht in so einer Location natürlich viele Dinge. Das fängt beim Brandschutz an, geht über den Arbeitsschutz. Man braucht einen Baumkataster. All diese Sachen haben wir auch gemacht. Das hat eine Menge Geld gekostet, weil da vorher, glaube ich, ein bisschen weniger Wert drauf gelegt wurde. Und die vorherigen Firmen sich schnell gewechselt haben, sodass das Prozedere immer wieder von vorne anfing. Wir haben das versucht, sauber hinzustellen, war aber ein Prozess und man war auch die ganze Zeit damit beschäftigt. Ja, und zum Thema Pool kann man auch nur sagen, so ein Pool ist geil, kostet aber auch 50.000, 60.000 im Jahr.
Mhm. Weißt du, wie es dem jetzt geht? Wie schaut der jetzt aus?
Nein, wie gesagt, Ich brauche noch ein halbes Jahr, bis ich da mal wieder vorbeifahre.
Okay. Ich habe ja lustigerweise einen April-Scherz gemacht. Du hast ihn sicher auch mitbekommen. Du hast
ja, der war gut. Der war richtig gut. Niemand hat gemerkt, dass es ein Scherz ist.
Genau. Jetzt mal blöd gefragt, könnte das Realität werden, dass es da jetzt entweder gar nichts mehr passiert, aber irgendwas sollte ja auch wieder passieren. Ich glaube, eine Trümmerwüste soll das Teil ja nicht bleiben. Oder also, könnte da wirklich so ein Tagescafé reinkommen, wo dann die Leute ein bisschen planschen und am Abend ist es wieder zu?
Also was mal auf jeden Fall klar ist, ist, dass eine Clubnutzung in dem Umfang, wie man da Miete bezahlen wird, alleine nicht kostendeckend funktionieren wird heutzutage. Das heißt, es braucht ein Nutzungskonzept in der Bratersauna, was auch abseits vom Club funktioniert. Da kann man sich jetzt natürlich viele Sachen vorstellen. Kann sein, dass man da einen Health Club reinbaut. Kann sein, dass man ein zweites Braterhaus, eine zweite, wie heißt das? Brater...
Schweizer Haus.
Ja, genau. Entschuldigung. Das wurde nicht angefangen. Ein zweites Schweizer Haus installieren mag. Kann ich mir alles gut vorstellen. Genau.
Und nach 10 Bier dann schwimmen geht.
Oder 12.
Ja, genau. Ja. Ein Punkt ist ja auch, die Bratersauna war ja früher, vor allem in den letzten Jahren unter der alten Führung, ja extrem beliebt wegen der Outdoor-Veranstaltungen. Damals hieß das Ganze 5-Uhr-Thema. Man muss dazu sagen, damals gab es noch keine WU. Hunderte oder tausende Apartments waren noch nicht bewohnt. Das Ganze musste dann ja relativ rasch 2018, 2019 dann endgültig eingestampft werden. Am Schluss gab es das aber wieder in zumindest moderater Form. Das heißt, das durfte man wieder machen. Man konnte wieder Outdoor feiern dort.
Ja, tatsächlich haben wir uns da auch immer sehr an die Grenze des Gesetzes herangetastet, haben versucht, durch gute Beschallungen und sinnvolle Beschallungswinkel die Nachbarn lärmfrei zu halten. Das hat mehr oder minder manchmal gut und manchmal schlecht funktioniert. Und ich knabber da jetzt noch an tausenden Euro von Strafe, weil ich war auch gewerberechtlicher Geschäftsführer. Das muss man ja dann am Ende auch noch alles privat sein. Also da gab es schon sehr viele...
Anzeigen.
Es gab jede Menge Anzeigen.
Oh je. Ja, kommen wir dann noch zu dem Hätivaari, das berühmte Dorf in Finnland. Welche Dinge wusstest du beim Einstieg nicht, die du unbedingt hättest wissen müssen? Gab es die überhaupt?
Ja, also ich glaube... Das ist selbstkritisch betrachtet, hätte ich mich das vielleicht gar nicht trauen dürfen, als Mensch, der noch nie vorher zum Beispiel einen kleineren Club betrieben hat. Das muss man schon dazu sagen, man braucht Erfahrung in der Nachtgastro. Ich habe mir damals gedacht, Gastro ist Gastro, tatsächlich ist das schon nochmal eine andere Baustelle. Die Mitarbeiter sind wesentlich spezieller. Menschen, die in der Nacht arbeiten, funktionieren schon mal anders im Gehirn wie Menschen, die am Tag arbeiten. Es braucht eine ziemlich harte Hand, das bin ich nicht. Und ja, das wäre so Know-how gewesen. Und ich hätte mich, glaube ich, weniger auf... Ich habe normalerweise immer Glück und da hatte ich einfach keins.
Ja. Hat dir irgendjemand ein Risiko klein geredet oder gab's keine...
Nein, das mache ich schon selbst.
Okay. Wenn du eine Zeitleiste zeichnest, wann war der Punkt, an dem die Bratersauna faktisch nicht mehr zu retten war? Gab es den überhaupt auch?
Ja, da muss man auch dazu sagen, dieses Clubgeschäft ist ein bisschen wie eine Lotterie. Hm. Also um es mal in Zahlen darzustellen, so ein Clubabend kostet around 10.000 Euro. Ja? Das ist Security, Miete, BK, Booking, bla bla bla. Jetzt kann man einen guten Abend haben, da macht man 50.000 Euro Umsatz. Und jetzt kann man einen schlechten Abend haben, da macht man keine 10.000 Euro Umsatz. Bei dem einen hat man 40 gewonnen, beim anderen hat man 10 verloren. Man redet sich vielleicht, das ist ein bisschen wie ein Rausch auch, man redet sich dann so ein bisschen ein, ja, es brauchen eigentlich nur 3 gute Veranstaltungen kommen, dann ist man aus der Scheiße wieder raus. So. Und wenn die dann einfach hintereinander nicht passieren, ja... Schwierig, nein. Ich habe eigentlich bis, sagen wir mal, Ende Oktober, Anfang November schon gedacht, dass wir da noch die Kurve kriegen. Ich meine, man schaut ja doch immer sehr in die Zukunft, schaut sich an, wer sind die Veranstalter. Das ist eben auch ein Riesenthema. Wenn man was neu startet, kommen nicht gleich die richtig guten Leute. Die guten Leute kommen, wenn sie sicher sind, dass du es gut bewältigst. Mhm. Wenn sie dreimal da waren, gesehen haben, deine Bars funktionieren, du machst das gut, der Sound ist geil, du hast den Einlass im Griff und so weiter und so fort. Dann kommen die Vollprofis und das muss ich aufbauen. Oder, also genau, ich glaube, das ist einfach ein bisschen ein Prozess und für den Prozess war zu wenig Zeit.
Mhm. Ja, dann kommen wir zu den Schlussfragen, schon langsam zum letzten Block. Welche Verantwortung nimmst du selbst für das Ende?
Naja, am Ende natürlich die ganze. Ich meine, ich bin schon selber schuld auf das, was ich mich da eingelassen habe. Wer soll denn sonst schuld sein, außer ich? Ich meine, vielleicht hätte man es einfach unter diesen Bedingungen nie machen dürfen. Es war natürlich von mir auch ein Traum und ein großer Wunsch, das zu tun. Und vielleicht sollte ich einfach ein bisschen, oder hätte ich ein bisschen realistischer sein müssen. Erstens mit meinen eigenen Mitteln, zweitens mit dem, was ich wirklich kann. Und drittens auch, dass die Gegebenheiten natürlich nicht die besten waren. Allerdings denke ich mir auch immer, wenn man nur darauf wartet, dass die Gegebenheiten das Beste sind, also vergleichen wir es mit Kindern, wenn man sich immer denkt, ah, okay, ich brauche Geld und ich brauche dies und ich brauche das, dann kriegt man wahrscheinlich niemals ein Kind. Mhm. Ich habe 3.
Du hast 3. Eines kam in der heißen Phase, oder?
Ja, am 4.1.
Genau. Du siehst also ehrlich, und das finde ich ja toll, du nimmst die Hauptverantwortung auf dich, aber siehst du auch Verantwortung bei der Struktur über dir, bei der Pacht, beim Eigentümer?
Schwierig zu sagen. Ich tue mir ein bisschen schwer, anderen Leuten da Schuld zu geben. Wie gesagt, meiner Meinung nach hätte ich das vorher besser kontrollieren müssen und hätte vielleicht vorher andersweitig nachforschen sollen, wie die Bedingungen wirklich sind. Ich habe mich da auf Aussagen verlassen, die nicht ganz der Wahrheit entsprachen. Ja.
So ist es. Also wenn du jetzt eine Sache öffentlich klarstellen willst, die ständig falsch erzählt wird, wenn sie denn überhaupt noch erzählt wird, was wäre die?
Welche meinst du?
Gibt es keine. Schöne Gegenfrage. Das heißt, du hast das ja eigentlich auch schon vorangenommen oder vorweggenommen, so heißt das. Heute stotter ich auch was zusammen. Gibt es einen Weg, der für dich gangbar wäre, wo du sagen könntest, wir probieren es nochmal? Da hast du eigentlich schon gesagt, nein, oder?
Eigentlich nein. Also was ich mir vorstellen könnte oder wo ich noch nicht ganz verstehe, warum es nicht passiert ist, ich denke, der Ort ist ja prinzipiell da und es gäbe sicher auch andere Leute wie mich, die das interessieren würden. Und also ich glaube, als Eigentümer könnte man zum Beispiel eine Zwischennutzung machen und sich einfach eine Umsatzbeteiligung zahlen lassen, dann würde der auch nicht komplett durch die Finger schauen, aber vielleicht ist eben das Risiko zu hoch oder so. Und die Entscheidung liegt ja auch nicht bei mir und nicht.
Deine Glaskugel, gibt es noch eine Zukunft für die Sauna? Ich habe da ja schon mich mehrmals festgelegt und gesagt, als Club, nein.
Ja, meine Glaskugel sagt das auch. Ich glaube allgemein, dass es in Wien genug große Venues gibt, die verschiedene Bereiche abdecken. Also wir kennen die eh alle. Ich glaube, das Exil, Grelle Forelle, O-Club, Volksgarten, das sind ja eh Riesenlocations. So viele Leute gehen in Wien scheinbar nicht mehr feiern. Und ich glaube, die Locations sind für Wien auch einfach genug. Und das ist vielleicht auch besser, wenn der Markt da ein bisschen bereinigt ist und die es gibt, die verdienen okay, wie dass es da jetzt noch irgendwie 3 Riesenbuden gibt und dann verdienen wieder alle nichts.
Das Bittere ist natürlich, dass es keine Abschiedsparty gegeben hat, sondern dass die einfach so leise und sang- und klanglos verschwunden ist. Das passt ein bisschen zur Clubkulturentwicklung. Die Clubkulturentwicklung in Wien, ich beobachte sie ja, seit ich den Podcast mache, die begann ja in der tiefsten Corona-Zeit. Es hat viele Wendungen gegeben. Am Anfang hat man gedacht, wow, das geht ja richtig groß wieder los, aber das hat sich alles in eine Abwärtsspirale entwickelt. Auf der einen Seite eben auch soundmäßig und auf der anderen Seite natürlich auch die Anzahl der Personen, die noch feiern gehen. Wie ist deine Einschätzung der Lage? Du kommst ja eigentlich aus Berlin, hast dich ja wunderbar sprachlich schon angepasst, blickst aber auch dort ab und an mal in die Clubs. Kann man da Vergleiche ziehen?
Ja, also was auf jeden Fall ein Riesenthema ist, und das haben wir in der Bratersauna eben auch durch Analysen von Instagram und allgemein so Gäste-Traffic relativ schnell herausgefunden. Also unsere Main-Zielgruppe war zwischen 35 und 45, das waren die Haupttäter. Danach kamen dann die über 45-Jährigen von der Menge und danach erst die unter 35 waren vom Publikum. Was eigentlich bedeutet, dass die Clubkultur recht veraltet. Ja, ich glaube, die jüngeren Menschen sehnen sich nach anderen Dingen und tun andere Dinge. Prinzipiell ist es ja vielleicht auch keine schlechte Trendwende, wenn sich die Leute nicht jedes Wochenende wegschießen müssen. Allerdings natürlich für das Geschäftsmodell nicht zuträglich.
Das heißt, ein Fitnessclub, da werden dann wieder mehr Junge sein, wenn die Pratersauna als
Ja, oder eine Boulderhalle wird oder keine Ahnung was. Ne?
Ja, genau, du magst recht haben. Gehst du eigentlich selbst jetzt noch aus oder hast du genug davon?
Jetzt habe ich aktuell ziemlich genug davon. Ich glaube, ich muss mich da mal ein bisschen rehabilitieren. Und wie gesagt, ich habe auch ein ganz frisches Baby gekriegt im Januar. Da ist man sowieso immer sehr, wie sagt man das, da ist man sehr weich und ruhig, wenn man so ein kleines Wesen immer unsichert. Und da ist man gar
das
nicht so.
Das erdet einen dann.
Das erdet einen und man ist nicht so auf Rambazamba und Krawall gebürstet.
So ein bisschen abtauchen.
Ja, genau.
Aber trotzdem gibt es für alle Zukunft. Du bist ja umtriebig, immer schon. Wir kennen uns ja aus dem Schloss im Waldviertel. Da gibt es Gastronomiestätten in Wien. Ruhig bleiben bist du ja trotzdem nicht. Du hast ja auch einige Ideen.
Ja, also ich habe natürlich in dem Zuge Ende der Bratersonne auch nach Orten gesucht, um Veranstalter unterzubringen. Habe ein, zwei Veranstalter ins Exil vermittelt zum Beispiel und bin dann drauf gekommen, dass es am Gürtel ein ganz nettes Lokal gibt, das Ritz. Mhm. Hat eine sehr lange Historie in Wien. Das gibt es schon seit 30 Jahren, ist ein Ort, wo Live-Musikveranstaltungen vor allem abgehalten werden, aber man eben auch in einem Club-Setting feiern kann. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen eingebracht und versuche, die Location wieder ein bisschen wiederzubeleben.
Auch dort, glaube ich, sind ja die ganz goldenen Zeiten vorbei. Also nicht jetzt nur im Ritz, sondern im ganzen Gürtel, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, die goldenen Zeiten, würde ich mal sagen, sind so ziemlich überall vorbei. Ja. Also das muss man mal ganz klar sagen. Also auch in der Speisegastronomie oder in der Barkultur ist das nicht mehr wie früher. Ich meine, ich kann mich noch, oder weiß auch aus Erzählungen, vor 20 Jahren hatte man in einer Bar Nachbetriebsmargen von 40%. Jetzt ist man froh, wenn man irgendwie 10-15% zusammenbringt. Das macht das Ganze unattraktiv. Man hat dieselben Kopfschmerzen und dieselbe Arbeit und dieselben Probleme und dieselben angstoffenen Gäste, aber am Ende bleibt dann nichts mehr hängen, das ist überall das Gleiche. Und ja, also ich glaube, wenn ich den Gürtel beobachte, ich habe vorher prinzipiell mit dem Gürtel nicht viel zu tun gehabt, bin kein Gürtelgeher.
Kein Gürtelexperte.
Kein Gürtelexperte, genau. Also da gibt's schon auch tolle Veränderungen. Ein großer Teil der Lokale läuft schon auch gut, die da sind. Also da gibt's ja auch so ein, zwei neue, eben zum Beispiel das Lucia, das ist sehr schön gemacht, muss ich sagen.
Da hat es auch schon einen Podcast gegeben.
Voll. Da war ich jetzt auch schon zwei, drei Mal. Die haben das wirklich toll ausgebaut. Das hat eine super geile Akustik, das funktioniert meiner Beobachtung nach auch gut oder ist gut besucht. Und ich glaube, der Gürtel hat einfach ein bisschen, oder die Lokale am Gürtel, ein wenig Investitionsstau. Da wurde 30 Jahre gewirtschaftet, aber nicht mehr nachinvestiert. Und da gehört einfach frische neue Energie rein.
Genau. Das wäre eigentlich hättest du es umgekehrt machen sollen, mit dem Ritz anfangen und dann vielleicht die Bratersonne übernehmen, wenn es gegangen wäre.
Eine
oder?
Tolle Idee, Rudi. Ja.
Man kann das Rad der Zeit noch nicht mehr zurückdrehen. Genau. Ja, lieber Basti, vielen Dank für deine sehr ehrlichen Worte. Dieser Podcast wird sicherlich oft gehört werden. Ich glaube, wir haben das schön umrissen, auch natürlich mit einem weinenden Auge oder vielleicht sogar mit zwei weinenden Augen, weil wir natürlich alle, wir beide und viele da draußen, die Bratersonne sehr geliebt haben. Aber es heißt halt leider ab und an mal Abschied nehmen von geliebten Dingen. Und wie du genau richtig beschrieben hast, es gab eben schon bessere Zeiten für die Clubkultur im Allgemeinen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
Ich dir auch.
Dass das alles auch gut vorbeigeht und irgendwann einmal nur mehr ein paar kleine Närpchen bleiben.
Ja, danke dir.
Ja, alles Gute der Family. Heute haben wir nichts zu verlosen, denn ihr könnt höchstens mit dem Handy hingehen und durchfotografieren. Das war ein kleiner Gag zum Schluss. Nein, hört rein in die Podcasts. Es gibt alle Podcasts weiterhin zum Nachhören. In zwei Wochen sind wir dann wieder hier, da für euch mit interessanten Themen. Und bis dahin, genießt den Frühling.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.